Der Zeitgeist und der Heilige Geist, wie angekündigt, ist das Thema dieser Predigt. Bevor ich einsteige, ein paar persönliche Bemerkungen. Ich darf das erste Mal heute vor euch stehen. Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, das hinter dieser Einladung steht. Die Brücke von mir zu euch ist Thomas Kielewer. Wir beide gehören seit Jahren einer Männergesprächsgruppe der VBG an, der Vereinigten Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf. Wir treffen uns einmal im Monat und diskutieren über Zeitfragen. Es ist jedes Mal sehr bereichernd. Innerhalb der Männergruppe sind wir uns auch in recht grundlegenden Fragen bei weitem nicht immer einig. Zu Thomas spüre ich immer eine große Nähe und Übereinstimmung. Und ich vermute, dass das der Grund ist, warum er mich hierher eingeladen hat, bei euch zu predigen. Am 21. Juni, wenn der Tag am längsten ist, komme ich dann noch einmal hierher. Am Stichwort VBG kann ich einen wichtigen Teil meiner Biografie aufrollen. Ich verdanke der VBG nämlich die drei wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Für den Glauben, für meine Frau und schließlich für meinen Beruf. Im Jahr 1972 beteiligte ich mich an einem Lager des ökumenischen Jugenddienstes in Belfast in Nordirland. Alle erklärten mich für verrückt, in einer Zeit dorthin zu gehen, als fast täglich Bomben hochgingen und Leute erschossen wurden dort. Nun, es ging darum, ein Ferienlager für katholische und evangelische Teenager zu leiten. Dies als Zeichen der Versöhnung. Alles ging gut. Ich erfuhr von den Bomben, die tatsächlich hochgingen, nur aus der Zeitung. Der sogenannte Bloody Sunday fiel in meine Zeit in Nordirland. Bloody heißt in diesem Zusammenhang nicht blutig, sondern verflucht, weil an jenem Tag viele Bomben hochgingen, Schüsse fielen und es zahlreiche Opfer gab. Nun, in jenen Tagen in Nordirland machte ich eine Gotteserfahrung. Es war ein wirklich ganz gewöhnlicher, völlig unspektakulärer Gottesdienst. Und da sprach Gott durch seinen Geist zu mir. In folgenden drei kurzen Sätzen. Klare, kurze Sätze. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Wie lange das damals ging, kann ich nicht sagen, aber es war wirklich umwerfend. Und seither habe ich eigentlich überhaupt nie mehr grundsätzliche Zweifel am Glauben. Als ich dann wieder in Zürich war, ich studierte damals Mathematik, sah ich einen Anschlag der VBG, der zu einer Gesprächsgruppe einlud. Dort lernte ich das ABC des christlichen Glaubens. Ich begann, die Studentengottesdienste am Dienstagabend zu besuchen. Ja, und dort tauchte eines Abends eine schöne junge Frau auf, die Schmetterlinge in meinem Bauch auslöste. Wie sie dorthin gekommen war, das wäre eine eigene Geschichte, aber die hier zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Diese damals junge Frau ist seit 50 Jahren meine Frau. Mittlerweile ist sie nicht mehr jung, aber immer noch schön. Als ich Mathematiklehrer war, hörte ich von einem Angebot der reformierten Landeskirche des Kantons Graubünden. Wer einen akademischen Beruf in irgendeiner beliebigen Richtung und schon einige Jahre Berufserfahrung hinter sich hat, kann auf einem abgekürzten Weg Theologie studieren und als Quereinsteiger Pfarrer werden. Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Frau und anderen Menschen, die mich gut kennen, habe ich mich für diesen Weg entschieden. So bin ich mittlerweile seit rund 40 Jahren Landeskirchenpfarrer. Da haben wir sie nun, die drei wichtigsten Entscheide für den Glauben, für die Frau und eben schließlich auch für den Beruf. Im Rahmen der Landeskirche war ich mit meiner theologischen Haltung stets ein Außenseiter. Es gibt sie durchaus, die Berufskollegen, die Jesus als den Gekreuzigten predigen. Aber sie sind deutlich in der Minderheit. Ich gehörte einmal einem Team von 6 Pfarrern und Pfarrerinnen an. 4 dieser 6 waren überzeugt, dass der Tod von Jesus keine Bedeutung hat im Sinn von Erlösung, so wie wir es vorhin ja mehrfach gesungen haben. Dies erzeugte in meiner ganzen Berufszeit und natürlich auch darüber hinaus einen steten, leisen Schmerz in mir. Ja, und dies ist auch der Auslöser der heutigen Predigt. Ich habe ein Thema mitgebracht, das mich schon lange begleitet. Wie verhalten wir uns dem Zeitgeist gegenüber? Oder präziser gefragt, den unterschiedlichen zeitgeistigen Strömungen. Es gibt ja nicht einfach einen einheitlichen Zeitgeist. Inwieweit sind wir unter dem Einfluss dieser Strömungen und wie steht es mit dem Heiligen Geist? Wie unterstellen wir uns seinem Einfluss? Wie weit kann er uns lehren, was am Zeitgeist zu begrüßen und was zu verwerfen ist? Ein für unseren Glauben zentraler Inhalt ist die Frage, wie vorher schon angedeutet, was für eine Bedeutung hat der Tod Jesu am Kreuz? War es ein Opfertod, beziehungsweise ein Sühnetod? Am klarsten formuliert es Paulus im 3. Kapitel des Römerbriefes. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes erschienen, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist, die glauben. Denn da ist kein Unterschied. Wir alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Gerecht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen, die durch den Glauben wirksam wird, durch die Hingabe seines Lebens. Darin erweist er seine Gerechtigkeit, dass er auf diese Weise die früheren Verfehlungen vergibt, die Gott ertragen hat in seiner Langmut. Ja, er zeigt seine Gerechtigkeit jetzt in dieser Zeit. Er ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Die Geister aller Zeiten, seit dem 1. Jahrhundert, haben diese Botschaft bestritten. So hören wir Paulus im 1. Korintherbrief sagen: Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, ist für uns ist es Gottes Kraft. Ihr hört, Paulus ist hier sehr scharf. Wer die Botschaft vom Rettungstod Jesu am Kreuz für einen Blödsinn hält, ist verloren, wird nicht bei Gott sein. Und bis heute hört man alle möglichen Umdeutungen dieses anstößigen Kreuzestodes. Jesus sei schlicht das Opfer eines Justizirrtums. Ich weiß nicht, ob Sie diese Theorien schon einmal gehört haben. Er sei umgebracht worden, weil er konsequent für die Unterprivilegierten eingestanden und den Mächtigen an den Karren gefahren ist. Auf dieser Linie liegt das folgende Argument. Für das deutsche Wort Opfer gibt es die beiden englischen Begriffe Victim und Sacrifice. Einem Victim geschieht gegen seinen Willen etwas Schlimmes. Er ist Opfer eines Unfalls oder eines Verbrechens. Im Gegensatz dazu wird ein Sacrifice bewusst aufgegeben oder dargebracht, wenn zum Beispiel jemand seine Karriere zugunsten der Familie opfert. Und eben, wie schon vorher gesagt, nun wird behauptet, der Tod Jesu, er sei ein Victim der römischen Justiz. Sein Tod sei kein freiwillig für unsere Erlösung dargebrachtes Sacrifice. Jesus sei nicht als unser Erlöser gestorben, sondern eben, wie schon gesagt, weil er sich für die Unterprivilegierten eingesetzt hat und sich den Mächtigen quergestellt hat. Und dann sei Jesus auch nicht von den Toten auferstanden. Das sei der überspannten Fantasie seiner Anhänger entsprungen. Jesus, und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann entfällt auch seine Wiederkunft am Ende der Tage. Er wird nicht Richter im letzten Gericht sein, auch keinen neuen Himmel und keine neue Erde schaffen. Also, Sie sehen, es bricht vieles zusammen, wenn man diesen Stein herausbricht. Wenn alle diese Inhalte aus dem Glauben herausgestrichen werden, dann treten zwangsläufig andere Dinge in die Mitte. Dann wird zum Beispiel das Eintreten für den Umweltschutz oder die Rettung der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer entscheidend. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist, aber es ist nicht die Mitte. Wer keinen Retter hat, muss die Welt eben selber retten. Und mir wird es zeitlebens ein Rätsel bleiben, warum sich diese Leute Christen nennen. Sie sind, sagen wir es so, Humanisten mit einer besonderen Orientierung an der Ethik von Jesus von Nazareth. Noch etwas Entscheidendes kommt dazu. Mit dieser Theologie, mit der sogenannten liberalen Theologie, lässt sich keine Gemeinde bauen. Gemeinden, in denen eine blutlose Theologie verkündet wird, schrumpfen. Es ist eine statistisch erhärtete Tatsache, das ist nicht einfach erfunden von mir, sondern es ist so. Nur Gemeinden mit einer konservativ-evangelikalen Verkündigung wachsen. Das kann dann ganz verschieden gefärbt sein natürlich, aber nur solche Gemeinden wachsen. Nur dort, wo bibeltreu gepredigt wird, wächst die Gemeinde. Ja, und jetzt entstand im Hinblick auf unseren Zeitgeist in mir die Frage, war der Zeitgeist früher besser? Ja, ich habe schon den Überblick über unseren Zeitgeist nicht wirklich und geschweige denn für eine Zeit, in der ich nie gelebt habe. Früher waren die meisten Menschen in unseren Breiten Mitglied einer großen Kirche. Ob mehr Leute wirklich geglaubt haben wie heute, das kann ich nicht beurteilen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte ein sehr, sehr positiver Zeitgeist. Man glaubte, man sei unterwegs auf einen Vollendungszustand hin, auf einen allgemeinen Friedenszustand. Die Probleme der Naturwissenschaften zum Beispiel seien bald alle gelöst. Das humanistische Menschenbild sagt ja, der Mensch ist im Kern gut. Man sah einen allgemeinen Friedenszustand auf sich zukommen. Eben, wir gehen Richtung Paradies. Und dann wurde die Relativitätstheorie entdeckt von Albert Einstein. Sigmund Freud entdeckte das Unterbewusste und den Todesstoß erhielt diese Anschauung durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Als dann klar wurde, wozu der Mensch fähig ist, eben, es entstand dann eine Hölle und nicht das Paradies. Ja, und die entscheidende Frage, die sich uns stellt, wie verhalten wir uns dem Zeitgeist gegenüber? Wagen wir es nicht, zum Mainstream zu gehören? Es ist Ihnen ja allen bewusst, dass wir hier drin eine Minderheit sind. Nur wenige glauben an den Kreuzestod zum Beispiel, wie wir es tun hier. Ja, als Beobachter des Zeitgeists meine ich Folgendes konstatieren zu können. Er ist im steten Wandel, er ist fast flatterhaft. Es gibt eine unüberschaubare, verwirrende Fülle von unterschiedlichen Zeitgeistern. Und wer dem Zeitgeist nachhechelt, bleibt letztlich immer unerfüllt. Er muss immer noch von Neuem zu suchen beginnen. Und entscheidend, der Zeitgeist zieht uns immer von Jesus Christus weg. Speziell von ihm als dem Herrn und Erlöser. Und nun stellt sich die Frage, was haben wir als Christen für eine Alternative zum Zeitgeist? Eben, und da kommen wir zum Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi. Deshalb möchte ich mich jetzt diesem großen Antipoden des Zeitgeistes zuwenden. Vier Wirkungen des Heiligen Geistes. Und das sind die vier Punkte der Predigt, die jetzt dann noch folgt. Die Grundgabe bzw. Grundwirkung des Heiligen Geistes, die geschöpflichen Gaben und die Frucht des Heiligen Geistes und die besonderen Gaben des Heiligen Geistes. Ja, und jetzt, Thomas, könntest du die Folie verschwinden lassen. Ah gut, ich sehe sie zwar noch, aber ist alles gut. Also, beginnen wir mit der Grundgabe des Heiligen Geistes. Die Grundwirkung. Was ist die wichtigste und zugleich die vornehmste Aufgabe des Heiligen Geistes? Es geht ihm vor allem darum, den Vater Gott und Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, auf unserer Erde groß zu machen, ihn in unserem Herzen groß zu machen und präsent sein zu lassen. Ohne den Heiligen Geist wären wir verloren. Wir säßen hier nicht zusammen, weil es keine Christen, keine Kirche gäbe. Wir säßen geistlich in einem luftleeren Raum. Gott, den Vater, hat noch nie jemand gesehen. Der Sohn Jesus Christus war auf dieser Welt. Man konnte mit ihm reden, essen, lachen, man konnte ihm zuhören, man konnte seine Wundertaten miterleben. Aber Jesus ist seit dem Auffahrtstag, als er zum Vater im Himmel zurückkehrte, nicht mehr sichtbar. Wir brauchen diese dritte Person Gottes unbedingt, den Heiligen Geist. Er stellt die Verbindung her zwischen uns auf der einen Seite und dem Vater und dem Sohn auf der anderen Seite. Er ermöglicht uns das Glauben und das Leben und Dienen in ihm. Die Deutsche Evangelische Allianz hat im Jahr 2018 ein Glaubensbekenntnis formuliert. Mich dünkt, dass die zentralen Inhalte unseres christlichen Glaubens darin auf gute Weise zusammengefasst sind. Wenn Sie mögen, lade ich Sie ein, mitzulesen. Ich habe es Ihnen verteilt auf dem Blatt. Wir glauben an den drei einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt erschaffen, er liebt sie und erhält sie. Darin zeigt er seine Souveränität und Gnade. Der Mensch besitzt als Ebenbild Gottes eine unverwechselbare Würde. Er ist als Mann und Frau geschaffen, er ist durch Sünde und Schuld von Gott getrennt. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist stellvertretend für alle Menschen gestorben. Sein Opfertod allein ist die Grundlage für die Vergebung von Schuld, für die Befreiung von der Macht der Sünde und für den Freispruch in Gottes Gericht. Jesus Christus, durch Gott von den Toten auferweckt, ist der einzige Weg zu Gott. Der Mensch wird allein durch den Glauben an ihn, durch Gottes Gnade, gerecht gesprochen. Durch den Heiligen Geist erkennen Menschen Gott. Der Heilige Geist schafft durch die Wiedergeburt neues Leben und befähigt die Gläubigen, nach Gottes Willen zu leben. Er schenkt ihnen Gaben zum Dienen. Jesus Christus baut eine weltweite Gemeinde. Er beruft und befähigt die Gläubigen, das Evangelium zu verkündigen und liebevoll und gerecht zu handeln. Jesus Christus wird für alle sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, die Lebenden und die Toten richten und das Reich Gottes vollenden. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Wie gesagt, ich empfinde diesen Text als sehr gute Zusammenfassung des Zentrums unseres Glaubens. Gut, neben der bereits erwähnten Grundgabe des Heiligen Geistes können wir drei weitere Arten von Gottes- bzw. Geistesgaben unterscheiden. Das sind die geschöpflichen Gaben. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, wir haben es gelesen. Er hat alle seine Geschöpfe mit Gaben ausgestattet. Es gibt handwerklich und sportlich begabte Menschen, da gehöre ich nicht dazu. Es gibt Leute, die haben die Gabe der Gastfreundschaft, da gehört meine Frau dazu. Andere können gut zuhören. Unsere geschöpflichen Gaben führen uns in unsere Berufe. Einer, der gut analytisch denken kann, wird Informatiker. Ein anderer, der gut zupacken kann, wird Straßenbauer und so weiter. Hier spricht man eher von Gottesgaben als von Geistesgaben. Wobei zu sagen ist, dass ja schon bei der Schöpfung die ganze Dreieinigkeit anwesend war. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern, heißt es ganz am Anfang der Bibel und im Johannesprolog. Am Anfang war der Logos und er wurde Fleisch. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist waren am Anfang bei der Schöpfung dabei. Also geschöpfliche Gaben. Dann etwas, das spezifisch der Heilige Geist schenkt, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn sich jemand entscheidet, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen, beginnt bei ihm der Heilige Geist zu wirken. Das heißt natürlich, er wirkte schon vorher, sonst käme es gar nicht so weit. Aber jedenfalls, der Heilige Geist beginnt zu wirken, er beginnt unsere innere Wohnung aufzuräumen, wir haben alle unsere dunklen Ecken. Dorthin will der Heilige Geist das Licht Gottes bringen. Er will, dass in unserem Leben gute Früchte wachsen. Von diesen haben wir im zweiten Lesungstext gehört. Die erste und wichtigste Frucht ist die Liebe. Jesus wird einmal gefragt, welches der vielen Gebote in unserem Alten Testament das wichtigste sei. Und Sie wissen, was er geantwortet hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Beachten Sie, dass er nicht sagt, du sollst an Gott glauben. Es geht um viel mehr als einfach darum, für wahr zu halten, dass es Gott gibt. Es geht um Liebe. Gott liebt uns und er will, dass wir seine Liebe mit unserer Liebe beantworten. Und dann folgen die weiteren Früchte des Heiligen Geistes. Das heißt, im Text ist in Einzahl von der Frucht die Rede. Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, und viertens und letztes die besonderen Geistesgaben. Da haben wir in der ersten Lesung eine ganze Reihe von Geistesgaben aufgezählt bekommen. Das wäre das Thema einer ganzen Predigtreihe natürlich. Das Thema dieser Predigt heißt ja der Zeitgeist und der Heilige Geist. Deshalb möchte ich mich jetzt zu einer dieser Gaben jetzt noch speziell äußern, die Unterscheidung der Geister. Es ist eine damals wie heute extrem wichtige Geistesgabe. In allen Phasen der Menschheitsgeschichte, der Kirchengeschichte, waren neben dem Geist Gottes viele, viele andere Geister aktiv. Heerscharen von Geistern durchstreifen unsere Welt. Sie buhlen um unsere Aufmerksamkeit, sie hupen, rufen, klingeln, schmeicheln, locken, drohen, vernebeln, lügen und verfälschen. Und es ist extrem schwierig, hier einen klaren Kopf zu bewahren. Die Sache mit der Unterscheidung der Geister möchte ich an zwei wichtigen Fragen erläutern, einfach exemplarisch. Die erste Frage: Wie steht es um die unterschiedlichen Religionen? Hier ist der Zeitgeist klar. Alle Religionen sind gleichwertige Wege zu einer letzten Wirklichkeit. Die letzte Wahrheit, sofern es überhaupt eine gibt, ist für uns Menschen und damit für alle Religionen unerreichbar eigentlich. Wir können nichts Verbindliches darüber sagen. Ja, und diese These, dass alle Religionen aufs selbe hinauslaufen, möchte ich anhand einer heute sehr aktuellen Frage erläutern. Sind der Islam und die Botschaft von Jesus Christus vom gleichen Geist durchdrungen? Ich sage deutlich, ich sage damit nichts gegen muslimisch glaubende Menschen. Diesen sollen wir mit Respekt begegnen. Aber der Glaube dahinter, den müssen wir schon klar sehen, um was es da geht. Keiner vermag zu sagen, Herr ist Jesus, es sei denn im Heiligen Geist. Klares Kriterium in 1. Korinther 12. Und ganz ähnlich im 1. Johannesbrief. Ihr Lieben, schenkt nicht jedem Geist Glauben, eben Unterscheidung der Geister, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der sich zu Jesus Christus bekennt, der im Fleisch gekommen ist, also ein Mensch geworden ist, ist aus Gott. Und jeder Geist, der sich nicht zu Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Herrscht nun im Islam derselbe Geist wie in unserem Glauben. Um mir darüber ein Bild zu machen, habe ich etwa 2/3 des Korans gelesen. Einmal in einer Sommerferienzeit habe ich den Koran an den Strand mitgenommen, etwas verschämt eingepackt und habe mehr Koran gelesen in einer Sommerferien als Bibel. Aber es war äußerst aufschlussreich. Eben, es gibt ein klares Kriterium. Entscheidend ist die Einstellung Jesus gegenüber. Ist er ein Mensch geworden? Ist er der am Kreuz gestorbene Erlöser, wie wir es vorhin mehrfach gesungen haben? Jetzt lese ich 2 Zitate aus dem Koran, die diese Frage mit jeder nur wünschbaren Deutlichkeit beantworten. Also, ungläubig sind die, die da sagen, der Messias, der Sohn der Maria, ist Gott. Wer Gott jemanden zur Seite stellt, dem hat er den Himmel verwehrt und das Fegefeuer wird seine Wohnstatt sein. Und Fegefeuer ist bei Mohammed etwas anderes wie in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche ist es das Purgatorium, das heißt sein Übergangsstadium, bevor man ins Paradies kommt. Bei Mohammed ist es ein endgültiger Zustand, wo man unendlich lange immer wieder gequält wird. In Klammer. Ungläubig sind die, die da sagen, Gott ist der dritte von dreien. Es gibt keinen Gott als den einigen Gott. Der Messias, der Sohn der Maria, war nichts anderes als ein Gesandter. Und bereits vor ihm waren Gesandte. 2. Zitat. Sie töteten den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Gottes, nicht. Sie haben ihn gar nicht tötet. Und kreuzigten ihn nicht. Es erschien ihnen nur so. Sie kreuzigten einen, der ihm ähnlich sah. Sie töteten ihn mit Gewissheit nicht. Ganz im Gegenteil, Gott erhöhte ihn zu sich. Er hat ihn gewissermaßen neben dem Kreuz in den Himmel hinaufgehoben. Gott ist mächtig und weise. Von Jesus im Koran Isa ist oft die Rede, und zwar sehr ehrfürchtig. Es wird nicht einmal von Mohammed gesagt, Gott habe ihn in den Himmel emporgehoben. Nur, der Knackpunkt ist, dass er mit dieser Aussage das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Jesus ist nicht der am Kreuz gestorbene Erlöser, er ist nur ein Gesandter. Wie gehört, die Stellung zu Jesus ist der entscheidende Knackpunkt. dass wir einen Erlöser brauchen und dass diese Erlösung auf dem Weg des Kreuzes Todes Jesus bewerkstelligt werden soll. Das widerspricht unserem menschlichen Fühlen und Denken, das ist klar. Deshalb, wie vorhin schon gesagt, es werden alle möglichen Ränke gesucht, um das Wort vom Kreuz zu umschiffen. Eben Unterscheidung der Geister. Diese falschen Propheten verstehen es, ihre Botschaft gut zu verpacken. Sie kommen auf Samtpfoten daher. Und es ist extrem schwierig zu durchschauen, was sie wirklich meinen. Eben, jedes Einfallstor wird benutzt. Und gerade hier ist es entscheidend, bei Jesus und seinem Wort zu bleiben. Ich weiß nicht, ob Sie schon von Postevangelikalismus gehört haben. Also, das ist die zweite Frage. Post heißt nach. Menschen, die sich in evangelikalen Kreisen bewegten, lassen gewisse Positionen hinter sich. Sie empfinden sie als zu eng, zu angstmachend, zu menschenunfreundlich. Eben, es gibt viele Abschattungen davon. Aber es entsteht eine gefährliche Schlagseite Richtung liberaler Theologie. Insbesondere dann, wenn der Erlösungstod Jesu in Frage gestellt wird. Und das wird er. Das Bild des sündigen, erlösungsbedürftigen Menschen sei zu negativ. Das könne man heute den Menschen nicht mehr zumuten. Das müsse man überwinden. Gestern war ich an einer Tagung des Netzwerkes Bibel und Bekenntnis. Ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt. Geben Sie im Internet einmal Bibel und Bekenntnis ein. Da stoßen Sie auf diverse spannende Referate. Und eines dieser Referate behandelte postevangelikale Ethik. Und ich möchte Ihnen Details ersparen, aber es ist wirklich erschreckend. Da wird alles ausgehebelt. Man nennt das Dekonstruktion. Es wird dekonstruiert. Und ein Mann, Doktor der Theologie, Thorsten Dietz, angestellt von unserer Landeskirche, arbeitet im Reflab. Das ist so eine Art Denkfabrik. Der hat zwei Bücher geschrieben, mit einem Kollegen zusammen, 800 Seiten. Und dort legt er seine Meinung auseinander. Und landet genau bei dem, was ich vorher ganz kurz angetönt habe. Jesus sagt, achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja noch weit darüber hinaus. Und ich komme immer wieder mit der gleichen Ermahnung an mich, an euch. Lassen wir uns die Bibel nicht madig machen. Halten wir uns daran fest. Es ist das verbindliche Wort Gottes. Bleiben wir bei diesen Worten, die Jesus uns gesagt hat. Füllen wir uns ab mit der Bibel. Es hilft uns, bei Jesus und damit beim Leben zu bleiben. Es hilft uns, die Geister unterscheiden zu können. Und im Glauben geht es ja, das wissen Sie auch, es geht um unendlich viel mehr als um Worte und um Sätze. Es geht um unsere persönliche Beziehung zum Auferstandenen. Der Geist Gottes führt immer in die Freiheit und zum Leben. Gottfeindliche Mächte hingegen führen immer in die Unfreiheit und letztlich in den Tod. Und das wünsche ich uns, dass wir noch mehr von dieser lebensschaffenden und freisetzenden Potenzial des Geistes Gottes erleben dürfen. Amen.